Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr hier seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Im Jahr 2010, also vor jetzt 15 Jahren, wurde sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland zum ersten Mal von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Doch neu war der Missbrauch nicht.
Der sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche lässt sich weit zurückverfolgen und ist überhaupt kein neues Phänomen.
Das sagt David Rüschenschmidt. Er ist Historiker und hat von 2022 bis 2024 mitgearbeitet beim Forschungsprojekt zur Aufarbeitung des Missbrauchs Minderjähriger durch Priester im Bistum Münster. In seinem Vortrag gleich stellt er die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes vor. Er erzählt, wie und mit welcher Begründung sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche vertuscht wurde.
Das Gemeinwohl der Kirche wurde über das Wohl der Betroffenen gestellt.
Die Aufarbeitung des Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche selbst bewertet Rüschenschmidt kritisch.
Echte Aufarbeitung würde bedeuten, dass die Kirche nicht nur auf Druck von außen reagiert, sondern aus eigener moralischer und theologischer Einsicht.
Genau das aber hat die Kirche nicht getan, sagt David Rüschenschmidt. Sein Vortrag hat den Titel »Im Schatten der Institution – Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche als Systemkrise«. Er hat diesen Vortrag am 5. November 2025 an der Universität Hamburg gehalten.
Die titelgebende Metapher meines heutigen Vortrags nimmt Bezug auf einen Sammelband, der von Kolleginnen und Kollegen von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster vor 2 Jahren vorgelegt wurde. Während der Sammelband allerdings stärker auf die theologischen Perspektiven und die pastoralen Zusammenhänge schaut, möchte ich heute stärker aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive an Fällen, Statistiken und Strukturen mit Ihnen gemeinsam arbeiten. Ich beziehe mich im Folgenden überwiegend auf die empirischen Einsichten unserer Studie zum Missbrauch im Bistum Münster, die wir, ein Forschungsteam aus einer Sozialanthropologin und 4 Historikern, vor gut 3 Jahren vorgestellt haben. Im ersten Teil meines Vortrags stelle ich einige empirische Befunde aus der Studie zum Bistum Münster vor, besonders zu Betroffenen und Beschuldigten, zu den Taten und den Tatfolgen sowie zu verschiedenen Zeitverläufen. Einerseits, wann die Taten sich ereignet haben und andererseits, wann die Meldungen eingegangen sind. Diese Befunde öffnen uns den Problemhorizont, den ich dann im zweiten Teil in 5 Thesen ausleuchten möchte. Diese lauten: erstens, der Missbrauch Minderjähriger in der katholischen Kirche und dessen strenge Geheimhaltung sind Probleme der langen Dauer und lassen sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Zweitens, die Sittlichkeitsprozesse, die das NS-Regime gegen Priester und Ordensgeistliche durchgeführt hat, waren auch nach 1945 noch ein Hemmnis für die Aufklärung und Aufarbeitung von Missbrauch in der Kirche. Drittens, in Entwicklung der Säkularisierung und Individualisierung beanspruchte die katholische Kirche auch nach den 1960er Jahren weiterhin das Monopol über moralische Fragen in der Gesellschaft. Zum Erhalt dieses Monopols wurde Missbrauch vertuscht. Viertens, die Bystander, also diejenigen Menschen, die im Kontext von Missbrauchstaten standen, die etwas wissen konnten oder etwas gewusst haben, tragen eine Mitverantwortung für Vertuschung und verhinderte Aufklärung. Und fünftens und letztens, die Lernprozesse, die wir seit 2002 und verstärkt seit 2010 feststellen können, sind weitgehend von außen, vor allen Dingen durch das Engagement Betroffener und eine verstärkte Resonanz in Medien und Politik, erzwungen worden. Lassen Sie mich noch eingangs betonen, hinter jeder Zahl, die ich Ihnen gleich präsentiere, hinter jeder Statistik und jedem Fall stehen Schicksale, beschädigte Leben und beeinträchtigte Biografien von Betroffenen. Die wissenschaftliche Analyse, die vor allen Dingen in den quantitativen Zugängen sehr nüchtern daherkommt, dürfen uns nicht vergessen lassen, dass wir über reale Menschen und deren Schicksale sprechen, über Kinder und Jugendliche, deren Vertrauen missbraucht wurde, denen Priester Gewalt angetan haben, deren Leben nachhaltig erschüttert wurden. Diese Perspektive ist mir ein Anliegen im Hinterkopf zu behalten. Und noch eine Vorbemerkung, ich werde sprachlich auch auf bestimmte Handlungen sexualisierter Gewalt und sexuellen Missbrauchs eingehen und diese benennen. Achten Sie auf sich selbst und reagieren Sie entsprechend, wenn Ihnen die Thematik besonders nahe gehen sollte. Also schauen wir uns genauer die Befunde aus dem Bistum Münster an, bezüglich Betroffener und Beschuldigter. bezüglich der Taten und Tatfolgen und zur zeitlichen Verteilung. Schon im Jahr 2018, als die MHG-Studie vorgestellt wurde, durchgeführt von den Universitäten Mannheim, Heidelberg und Gießen, deswegen MHG, war das Bistum Münster Teil einer wissenschaftlichen Forschung zum Missbrauch in der Kirche. Die Forschenden um den Studienleiter Harald Dresing hatten allerdings mit Fragebögen gearbeitet, diese an die Bistümer verteilt und von den Bistümern dann die Erhebung des quantitativen Ausmaßes durchführen lassen. Wenn man alle deutschen Bistümer untersuchen möchte, dann mag das Versenden von solchen Fragebögen zur Selbstauskunft eine probate Möglichkeit sein. Wir allerdings als Team mit einer Sozialanthropologin und 4 Historikern haben direkt den Weg zu den Akten gesucht und hatten dafür verschiedene Zugänge. Zum einen zum Bistumsarchiv, aber auch zur Personalabteilung, wo die laufenden Personalakten lagen, zur Interventionsabteilung, wo die Betroffenen sich melden können seit 2010, sowie zum Geheimarchiv im Bischofshaus. Darüber hinaus haben wir mit 60 Betroffenen und Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesprochen und konnten auf diese Weise und durch diese Zugänge die Zahlen, die die MHG-Studie für das Bistum Münster festgestellt hat, nach oben korrigieren und nämlich jeweils um ein Drittel bezüglich der Beschuldigten und der Betroffenen. Das Verständnis, das wir von sexuellem Missbrauch zugrunde gelegt haben, ist dabei vergleichsweise breit gefasst, breiter als die juristische Definition. Wir schlossen uns der Definition der UBSKM an, der zufolge Missbrauch eine sexuelle Handlung ist, die an oder von Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird und der sie nicht wissentlich zustimmen können. Der Täter nutzt dabei seine Macht- und Autoritätsposition aus. Im Einzelnen sind wir Hinweisen auf 275 Kleriker nachgegangen und haben überprüft, erstens, ob der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt in Personalverantwortung des Bischofs von Münster stand, zweitens, ob die mutmaßliche Tat sich zwischen 1945 und 2020 ereignet hat und drittens, ob die betroffene Person zum Tatzeitpunkt unter 18 Jahren alt war. Nach diesen strengen Kriterien ergab sich dann die Zahl von 196 Beschuldigten, darunter ein Diakon, 12 Ordensbrüder und 183 Priester. Die Zahl von 183 entspricht dann ungefähr 4,2% aller Priester, die zwischen 1945 und 2020 im Dienst des Bistums von Münster standen. Wir gehen von 610 Betroffenen aus, die als Minderjährige von einem Kleriker des Bistums Münster zwischen 1945 und 2020 sexuellen Missbrauch erleiden mussten. Von diesen 610 Betroffenen hatten wir zu 353 genauere Angaben, die wir dann weiter ausgewertet haben. Diese Zahl der 610 Betroffenen stellt aber lediglich das Hellfeld dar. Das Dunkelfeld schätzen wir unter Berücksichtigung vergleichbarer Dunkelfeldstudien etwa auf das 8- bis 10-fache. Werfen wir einen Blick auf die Geschlechterverteilung, dann stellen wir fest, dass etwa 3/4 der Betroffenen männlichen Geschlechts sind, aber auch fast 1/4 Mädchen waren. Und damit sind die Verhältnisse etwa genau spiegelverkehrt zu den Zahlenverhältnissen, die wir in der Gesellschaft insgesamt zu sexuellem Missbrauch feststellen können. Ein Großteil der Betroffenen erlitt die erste Missbrauchstat zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr, also genau in den Jahren, nachdem man häufig die Erstkommunion erhielt als Sakrament oder indem die Jungen primär ab den 1990er Jahren auch Mädchen verstärkt den Ministrantendienst übernahmen. Dementsprechend erfolgte auch die Anbahnung der Taten in knapp 50% der Fälle über die kirchliche Jugendarbeit, wie etwa Messdienertätigkeit oder kirchliche Freizeitangebote. Andere Kontexte waren der soziale oder der familiäre Nahraum oder eine kirchliche Einrichtung, etwa ein kirchliches Internat oder ein kirchliches Heim. In etwa 10% der uns bekannten Missbrauchsfälle war es außerdem die spezielle Situation der Beichte, in der die Übergriffe angebahnt oder verübt wurden. Von den 610 Betroffenen konnten wir bei 353 Betroffenen Angaben zu den Taten auswerten. Bei 296 von diesen 353 betroffenen Personen, also bei über 80%, kam es zu sogenannten Hands-on-Handlungen, davon circa in 3/4 der Fälle zu massiveren Missbrauchstaten, wie der Berührung der Genitalien unterhalb der Kleidung, Masturbation durch oder am Tatopfer und auch Penetration am Tatopfer. In mindestens 43 Fällen üben die Missbrauchstäter zudem starke physische Gewalt aus. Der erlittene Missbrauch hatte für die Betroffenen langfristige Lebenseinbußungen und Traumatisierung zur Folge. Die selbst empfundenen psychischen Folgen reichen von Störungen im emotionalen Erleben über Schuldgefühle, Angststörungen bis hin zu Depressionen und Suizidalität. Wir haben auch untersucht, in welchem Jahrzehnt die Betroffenen die erstmaligen Taten erlebt haben und wann Übergriffe der Bistumsleitung bekannt wurden. Dabei konnten die Taten entweder durch die Betroffenen selbst gemeldet werden, das war etwa in 2/3 der Fall, oder die Meldungen erfolgten durch Informationen durch Angehörige, durch Zeuginnen und Zeugen, Kirchenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder durch die Staatsanwaltschaften. Wir konnten feststellen, dass ein Großteil der Betroffenen die erstmaligen Übergriffe in den 1950er, 60er und 70er Jahren erlebt hat. Man sieht allerdings, dass ein Großteil der Meldungen, nämlich 201, das Bistum Münster erst im Jahr 2010 oder in den Jahren danach erreichte. Häufig wurden die Taten also mit einem großen zeitlichen Abstand gemeldet. 162 Meldungen gingen erst 30 Jahre oder noch länger nach dem erlebten Übergriff ein. Und dennoch, dem Bistum Münster waren auch vor dem Jahr 2000 100 Fälle von Betroffenen bekannt, die sich auf 40 beschuldigte Priester bezogen. Wenn Bischof Reinhard Lettmann im Jahr 2002, also auf eine Medienanfrage, lediglich von Einzelfällen spricht, dann ist das eine mutmaßlich bewusste Verzerrung gewesen. Es mag vielleicht zur Routine geworden sein, angesichts der zahlreichen Missbrauchsstudien, die es zu verschiedenen Bistümern gibt, dass sich da eine gewisse Routine einstellt. Aber wenn man sich den Kern des christlichen Anspruchs vor Augen hält, den ethischen und sittlichen Anspruch an Priester und Bistumsleitungen, das Versprechen, das Seelenheil zu vermitteln, das Selbstbild der Kirche, authentische und bevorzugte Vermittlung des Evangeliums zu sein, dann scheint es dringend geboten, die Schuld der Priestertäter und die Verantwortung der Vertuscher genauer zu ergründen und nicht einfach mit dem Hinweis auf zeittypische Verhältnisse abzutun. Mit dem historischen Blick in die Vergangenheit möchte ich nun im zweiten Teil 5 Thesen präsentieren, die die Hintergründe dieses Missbrauchs in der katholischen Kirche als Systemkrise und dessen untergründige Strukturelemente erfassen. Die Thesen können das Phänomen freilich nicht erschöpfend erklären und erfassen, aber sie sollen Gedankenanstöße und Diskussionsbeiträge und Überlegungen sein, um die Konturen einer Systemkrise sichtbar zu machen, die auch heute noch nicht vollständig überwunden ist. Die These nochmal im Überblick. Der Missbrauch Minderjähriger in der Kirche und ein damit verknüpftes System der Geheimhaltung und Vertuschung sind Probleme der langen Dauer. Die sogenannten Sittlichkeitsprozesse des NS-Regimes gegen Kleriker und Ordensleute wirken auf die Zeit nach 1945 eher als Hemmnis als zur Sensibilisierung. Mit dem Anspruch, Hüterin der Moral zu sein und andererseits Missbrauchstaten zu vertuschen, beging die Kirche in Zeiten der forcierten Säkularisierung seit den 60er Jahren eine schuldhafte Selbstbehauptung. Auch Beiständer, viertens, also solche Leute, die etwas von Missbrauchstaten hätten wissen können oder gewusst haben, tragen eine Verantwortung für Vertuschung und Ermöglichung von Missbrauch. Und fünftens und letztens, die Veränderung, die wir seit 2002 und verstärkt dann seit 2010 sehen, in etwa in Anerkennungsverfahren, Präventionsmaßnahmen und wissenschaftlicher Aufarbeitung, sind primär durch den Druck von außen, vor allem von Betroffenen, erzwungen. Zur ersten These, dass der sexuelle Missbrauch und ein System der Geheimhaltung Probleme der langen Dauer sind. Der sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche lässt sich weit zurückverfolgen und ist überhaupt kein neues Phänomen. Allerdings, auf der normativen Ebene, das hat der Kirchenhistoriker Hubertus Lutherbach gezeigt, gibt es eine lange Tradition des Kinderschutzes in der Kirche. Die frühen Christen lehnten sexuelle Handlungen mit Minderjährigen deutlich ab, im Gegensatz zur nicht-christlich-antiken Umgebungskultur. Auch kirchenrechtlich war der sexuelle Missbrauch Minderjähriger lange und deutlich verurteilt, so bereits im Codex Juris Canonici, also im kirchlichen Gesetzbuch von 1917, etwa mit der Androhung von Suspension und Dienstenthebung. Und dennoch gab es von dieser Norm immer wieder Abweichungen. Der Mediavist Peter Dinzelbacher etwa hat zahlreiche Fälle sexuellen Missbrauchs durch Priester, auch durch Priester, im lateinischen Mittelalter dokumentiert. Vor kurzem wies mich noch der Theologe und Jurist Hans-Jürgen Hilling auf einen bisher unbekannten Fall hin. In der Nähe von Vechta wurde im 16. Jahrhundert einem Kaplan namens Johann Kothe die, Zitat, Verkräftigung eines Mädchens, Zitat Ende, vorgeworfen, also die Vergewaltigung eines weiblichen Kindes. Der Quellenbegriff der Verkräftigung weist dabei auf manifeste physische Gewalt hin. Einer richterlichen Vorladung scheint sich Kothe durch eine Flucht ins Fürstbistum Osnabrück entzogen zu haben. Ein weiteres Beispiel aus Westfalen, das der Kirchenrechtler Hans-Jürgen Rade recherchiert hat, ist dieses. Im Jahr 1906-1907 kam es zu einer Anzeige gegen den Sandebecker Kaplan Josef Hengsbach, Priester des Erzbistums Paderborn und Onkel des späteren bekannten Bischofs von Essen, Franz Hengsbach. Er wurde des Missbrauchs von Schulmädchen bezichtigt und floh wohl 1907-1908 und mit der Duldung seiner kirchlichen Vorgesetzten in die USA. Der Fall ist in einer Liste der Kapläne, die vom Pfarrer in der Gemeinde geführt wurde, auch dokumentiert, hier in dem eingescannten Dokument aus der Quelle. Da lesen wir, Kaplan Josef Hengsbach aus Velmede, bisher Kaplan zu Hövelhof, hier angestellt den 3. Mai 1905, die Kaplaneistelle übernommen, angetreten am 5. Juli 1905. Derselbe hat am 10. April 1907 Sandebeck verlassen und ist suspendiert, propter peccata contra sextam. Also wegen einer Sünde gegen das sechste Gebot, das da heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Und im Kontext mit Priestern ist damit der Bruch des Zölibats gemeint. Sexueller Missbrauch durch Priester ist also ein lange bekanntes Phänomen, auch wenn es in früheren Jahrhunderten anders genannt wurde, etwa Crimen pessimum, also das schlimmste Verbrechen, Unzucht, Unkeuschheit oder wie bei Josef Hengsbach peccata contra sextam, also einer Sünde gegen das sechste Gebot. An diesen unbestimmten und unspezifischen Begriffen merkt man schon, dass das tatsächliche Geschehen verschwiegen und nicht benannt wurde. Diese fortwährenden Verstöße von Priestern gegen den Pflichtzölibat wurden durch eine lange Tradition der Verschwiegenheit gedeckt und unter diesen Verstößen gegen den Pflichtzölibat wurde häufig genug in der Vergangenheit nicht genauer differenziert, um welche Art von Verstößen es ging. Der Anteil der Priester, die den Zölibat auf die eine oder andere Weise nicht einhalten, ist groß. Der ehemalige Benediktinerpater und Psychologe Richard Seib etwa schätzte in seiner Studie Celibacy in Crisis den Anteil auf etwa 50%. Der Anteil derer, die Missbrauchstaten gegenüber Minderjährigen begehen, schätzte Seib auf etwa 10%. Um trotzdem das Ideal des Pflichtzölibats aufrechtzuerhalten, musste, so meine These, die Abweichung geheim gehalten werden, gleich worin diese Abweichung bestand. Und aus dieser Geheimhaltungspraxis ist eine ganze Kultur hervorgegangen, die Abweichung vom Zölibat eben systematisch verschwiegen haben. Was dazu beitrug, war eine mittelalterliche Fokussierung auf Aspekte der kultischen Reinheit und dadurch wurde ein undifferenzierter Umgang mit sexuellen Aktivitäten und Devianzen der Priester insgesamt befördert. Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf hat darauf hingewiesen, dass das Heilige Offizium, also die oberste römische Glaubensbehörde, im Jahr 1665 auf genau diese pauschalisierende und Unterschiede verwischende Art und Weise die Beichtbestimmung festhielt. Zitat, Knabenliebe, Homosexualität und Unzucht mit Tieren sind Sünden derselben untersten Gattungsbestimmung und deshalb genügt es in der Beichte, zu sagen, man habe sich eine Pollution verschafft. Also eine Verschmutzung, eine Verunreinigung. Der Begriff der Pollution weist ganz klar hin auf die Gedanken der kultischen Reinheit, die sich im lateinischen Mittelalter ganz besonders stark ausgeprägt haben. Das System der Verschwiegenheit und der Geheimhaltung war auch kirchenrechtlich verankert. Die vatikanische Instruktion Crimen Sollicitationis von 1922 regelte primär den Umgang mit dem Tatbestand der Sollizitation, also die Anbahnung oder Durchführung von sexuellen Kontakten im Beichtkontext. Aber ein Kapitel behandelte auch weitere Tatbestände von Klerikern, etwa homosexuelle Kontakte, sexuellen Missbrauch von Kindern und sexuelle Handlung an Tieren. Die zentrale Vorschrift war eine umfassende Geheimhaltungspflicht. Die Verfahren, die kirchenrechtlichen Verfahren, fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und alle Beteiligten wurden einer strengen Schweigepflicht unterstellt. Das Kirchenrecht schreibt auch ein Geheimarchiv vor, so im Codex Juris Canonici von 1983, Kanon 489. Ich zitiere: In der Diözesankurie muss es außerdem ein Geheimarchiv geben, das fest verschlossen und so gesichert ist, dass man es nicht vom Ort entfernen kann. In ihm müssen die geheim zu haltenden Dokumente mit größter Sorgfalt aufbewahrt werden. Und Paragraph 2 ist auch interessant. Jährlich sind die Akten der Strafsachen in Sittlichkeitsverfahren, deren Angeklagte verstorben sind oder die seit einem Jahrzehnt durch Verurteilung abgeschlossen sind, zu vernichten. Ein kurzer Tatbestandsbericht mit dem Wortlaut des Endurteils ist aufzubewahren. Die Geheimhaltung war damit nicht die Ausnahme, sondern die kirchenrechtlich kodifizierte Regel. Ein System der organisierten Intransparenz. Aus der Feststellung, dass Missbrauch und Verschwiegenheit Probleme von Jahrhunderten sind, folgt aber natürlich kein Fatalismus. Stattdessen zeigt es, es gibt tiefer liegende Strukturen, aus denen Ermöglichungsbedingungen und Begünstigungsverhältnisse für Missbrauch erwachsen. Strukturen, die seit Jahrhunderten verfestigt sind. These 2. Die Sittlichkeitsprozesse des NS-Regimes beförderten kirchliche Abwehrreflexe auch nach 1945 und wirkten somit als Hemmnisse in der Aufarbeitung. Die Sittlichkeitsprozesse des nationalsozialistischen Regimes gegen Priester und Ordensleute in der zweiten Hälfte der 30er Jahre beförderten kirchliche Abwehrreflexe, die noch auch nach 1945 wirkten. Die Nationalsozialisten instrumentalisierten diese Prozesse gegen Priester und Ordensleute für ihre antikirchliche Propaganda. Und diese kollektive Erfahrung der NS-Instrumentalisierung führte dann auch noch dazu, dass in den 50er und 60er Jahren Vorwürfe bezüglich Missbrauch durch Priester primär als eben antikirchliche Propaganda abgetan wurden. Der Historiker Hans-Günther Hockertz hat 1971 seine Dissertation, ein herausragendes Werk über die propagandistische Ausnutzung dieser Sittlichkeitsprozesse, verfasst und dann aber über 50 Jahre später nochmal seine eigene Dissertation zur Hand genommen und dazu nochmal einen Aufsatz geschrieben und darin die Feststellung getroffen, ich zitiere: Anscheinend lebte zumeist nur die kirchenfeindliche Instrumentalisierung in der Erinnerung fort, während das Missbrauchsgeschehen weithin aus dem Gedächtnis verschwand. Sie, also die Erinnerung an die Sittlichkeitsprozesse, hat gerade nicht für das Thema sexueller Missbrauch sensibilisiert, sondern vielmehr die Bereitschaft verstärkt, die Aufdeckung von Missbrauchsfällen als Attacke auf das Ansehen der Kirche abzuwehren. Wir haben diese Langzeitwirkung auch empirisch feststellen können, etwa wenn eine Betroffene die abwehrende Reaktion ihrer Eltern dadurch erklärte, dass diese, das Zitat, eine Parallele zu den Sittlichkeitsprozessen gezogen hätten, Zitat Ende. Somit hatten also die Sittlichkeitsprozesse eine paradoxe Nachwirkung. Anstatt zu sensibilisieren, verstärkten sie die Abwehr. Vorwürfe und Hinweise auf sexuellen Missbrauch erschienen als kirchenfeindliche Propaganda, eine Wahrnehmung, die sich bis teilweise in die 1970er Jahre hielt. These 3. In Zeiten der Säkularisierung und Pluralisierung beharrten kirchliche Akteure auf dem Primat über Fragen der Moral und Sittlichkeit. Und zum Erhalt dieses Primats über Fragen der Moral und Sittlichkeit wurden sexuelle Missbrauchstaten durch Priester systematisch vertuscht. Seit den 1960er Jahren sind Tendenzen der Entkirchlichung, der Säkularisierung immer deutlicher statistisch bemerkbar. Und trotzdem beharrten kirchliche Akteure auf dem Primat über Fragen der Moral und Sittlichkeit, etwa wie wir anhand des Beispiels der Pillenenzyklika von Paul VI. 1968 feststellen konnten, worüber Alina Potempa ein lesenswertes Buch geschrieben hat. Je stärker die Kirche die moralische Deutungshoheit beanspruchte und an dieser moralischen Deutungshoheit festhielt, umso prekärer wurde ein transparenter Umgang mit Missbrauch aus der Sicht der kirchlichen Verantwortungsträger. Dem Theologen Jürgen Werbig zufolge könnte man das als sündige Selbstbehauptung charakterisieren. Als Historiker würde ich mit dem Begriff der schuldigen Selbstbehauptung arbeiten. Werbig hat das schon im Jahr 2000, allerdings nicht explizit im Hinblick auf sexuellen Missbrauch, festgestellt. Die Kirche versage in ihrem Zeugnisauftrag, wenn das Ziel ihrer Identitätswahrung über den Schutz der ihr anvertrauten Menschen gestellt wird. Dann sind es nicht nur einzelne Personen in der Kirche, die sündigen, sondern die Institution selbst lädt Schuld auf sich. Worin bestand diese Selbstbehauptung? Seit den 60er Jahren hatten wir eben die bedeutenden Dynamiken im religiösen Feld, Säkularisierung, Individualisierung und Pluralisierung. Die Kirchen der beiden großen Konfessionen verloren Mitglieder, die Anzahl der Priester brach ein, der sonntägliche Kirchgang ging zurück, traditionelle Bindungen schwanden und das einstmals stabile katholische Milieu erodierte. Kulturelle Pluralisierung von Werten und Lebensstilen forderten kirchliche Normen heraus. Angesichts dieser Herausforderungen reagierte die kirchliche Hierarchie mit Verschärfung, mit der Betonung des Verbots von Homosexualität, mit dem Verbot der Empfängnisverhütung, mit der strikten Ablehnung vorehelicher Sexualität und einer Bekräftigung des Pflichtzölibats für Priester. Das waren zugleich dann diejenigen Positionen, die auch in der Öffentlichkeit besonders starke Resonanz erfuhren. Die Folgen waren paradox. Je stärker die Kirche die moralische Deutungshoheit in Fragen der Sexualmoral beanspruchte, desto prekärer wurde ein offener und transparenter Umgang mit sexuellem Missbrauch durch die Amtsträger der Kirche. Zur Wahrung der moralischen Deutungshoheit musste das Ansehen und musste die Autorität der Kirche geschützt werden und das auf Kosten der ihr anvertrauten Menschen. Ich präsentiere Ihnen einige Beispiele aus dem Bistum Münster, wo sich diese Logik der Selbstbehauptung widerspiegelt. Der geständige Missbrauchstäter etwa, Heinrich Werder, der in den 1960er Jahren 7 Schuljungen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren missbraucht hatte, wurde ins Bistum Freiburg versetzt, allerdings lediglich mit dem Hinweis des Münsteraner Bischofs Höffner, er sei wegen Paragraph 175, also wegen homosexuellen Handlungen, beschuldigt worden. Der Missbrauch minderjähriger und schutzbefohlener Schuljungen wurde ganz bewusst verschwiegen. Der Priester Franz Nien aber beging Ende der 1960er Jahre Missbrauchstaten an mehreren Jungen aus einem katholischen Kinderheim. Eine Mitarbeiterin des Sozialdienst katholischer Frauen informierte dann den Schulbeauftragten des Bistums, der wiederum den Bischof. Nien aber wurde für einige Wochen aus der Seelsorge entnommen und anschließend geräuschlos in den niedersächsischen Teil des Bistums versetzt, wo er zahlreiche weitere Missbrauchstaten begehen konnte. Noch in den 2000er Jahren nannte Bischof Lettmann Nien aber den schlimmsten, allerdings ohne je eine Maßnahme der Kontrolle oder Sanktion getroffen zu haben. Besonders deutlich wird das Motiv des Institutionenschutzes am Fall Helmut Behrens, den Klaus Große-Kracht, unser Co-Studienleiter, in unserer Studie detailliert beschrieben hat. Behrens war ein Mehrfachtäter und für den mussten immer wieder neue Seelsorgestellen gefunden werden. Schließlich legte man ihm dann die Laisierung nahe. Aber warum? Bischof Lettmann begründete das ausweislich der Akten so. Er sah die, Zitat, Gefahr einer Kriminalisierung, also einer Anzeige und einer Strafverfolgung. Sowas könnte, nochmal Zitat, unabsehbare Folgen für das Bonum Commune Ecclesiae haben, Zitat Ende, also für das Gemeinwohl der Kirche. Und zum Kontakt mit den Eltern schreibt Lettmann, Zitat, nur mit Mühe waren die Eltern des Jungen zu bewegen, von einer Einschaltung der Kriminalpolizei abzusehen. Sittlichkeitsdelikte von Priestern werden in einem bestimmten Teil der Presse und den Medien gerne hochgespielt, um das Ansehen der katholischen Kirche herabzusetzen. Sittlichkeitsdelikte eines laisierten Priesters sind für diese Presse weit weniger interessant. Zitat Ende. In einem anderen Fall ging Lettmann sogar so weit, einem Betroffenen das Motiv einer Anzeige ganz direkt auszureden. Der Betroffene hatte im Alter von ungefähr 15 bis 17 Jahren Mitte der 1980er Jahre mehrfach Missbrauchstaten durch einen Priester erlitten und meldete sich im Jahr 1990 bei der Bistumsleitung. Es gab dann Gespräche zwischen Bischof Lettmann dem damaligen Generalvikar und späteren Erzbischof von Hamburg, Werner Thyssen, den Betroffenen und teilweise auch den Beschuldigten. Den Betroffenen erklärte der Bischof, dass die Anzeige nur, Zitat, Aufsehen erregen würde und niemandem etwas bringen würde. Die Anzeige sei, so erinnerte sich der Betroffene im Gespräch mit mir, laut Lettmann nur, Zitat, schmutzige Wäsche waschen. In dem Protokoll, was Werner Thyssen, damals Generalvikar, zu dem Gespräch festgehalten hat, ließ sich dann nur die kurze Bemerkung, an eine Anzeige denkt er, der Betroffene, offenbar nicht mehr. Diese Beispiele machen ganz deutlich, in welchen Logiken diese sündige Selbstbehauptung funktionierte. Das Bonum Commune Ecclesiae, das Gemeinwohl der Kirche, wurde über das Wohl der Betroffenen gestellt und auch über den Schutz möglicher weiterer Betroffener, etwa wenn Priester stillschweigend versetzt wurden. Die theologische Legitimation für solche Handlungsweisen und die Genese solcher Denkformen findet sich im Selbstverständnis der Kirche als Heilsinstitution, die besonders stark im 19. Jahrhundert, vor allem im Pontifikat von Pius IX., formiert wurde. Hier ein Zitat aus der Enzyklika, aus dem päpstlichen Lehrschreiben, also Singulari Quidem von 1856. Es gibt nur eine wahre heilige katholische Kirche, nämlich die apostolische römische Kirche. Es gibt nur einen durch das Wort des Herrn in Petrus gegründeten Stuhl, außerhalb dessen wir weder den wahren Glauben noch das ewige Heil finden können. Wer die Kirche nicht zur Mutter hat, kann Gott nicht zum Vater haben. These 4. Die sogenannten Bystander tragen eine Mitverantwortung für die Ermöglichung und Geheimhaltung von Missbrauchstaten. Die Prägekraft dieser kirchlichen Normvorstellung und diese Verschwiegenheitskultur wirkten auch in die Gesellschaft hinein und prägten Denkweisen und Handlungen der Bystander. Insofern passt das Zitat meines Kollegen und unseres Co-Studienleiters Klaus Große-Kracht: Vertuschung beginnt nicht erst im Generalvikariat. Was bedeutet das? Bis ein Missbrauchsfall bei einem Bischof oder Generalvikar oder Personalchef ankommt, ist es ein weiter Weg. Auf diesem Weg gibt es viele Menschen, die etwas gewusst haben könnten, geahnt haben oder gesehen haben. Diese Menschen haben wir Bystander genannt, ein Begriff, der in der Geschichtswissenschaft vor allen Dingen in Bezug auf die Holocaust-Forschung angewendet wurde und den wir dann in den Bereich des Missbrauchs in der Kirche übertragen haben. Wir haben uns gefragt, wer waren eigentlich die Bystander, was wussten sie, welche Handlungsmöglichkeiten hatten sie und wie haben sie dann gehandelt? Die zentrale Erkenntnis war dabei, Missbrauch und Vertuschung finden nicht im Vakuum, nicht im luftleeren Raum statt, sondern in sozialen Kontexten. In der Gemeinde, Jugendarbeit, in Messdienergruppen, in familiären Kontexten, in Schulen oder in Heimen. Oder in spirituellen Vertrauensbeziehungen, also wenn etwa ein Priester sich vor allem dann bei älteren Jugendlichen als eine Art spiritueller Begleiter, als einer Seelenführer anbietet. Die kirchliche Kultur der Geheimhaltung wirkte in alle diese Kontexte hinein. In diesen vermischten sich dann die Macht des Priesters, die katholische Milieugeschlossenheit, die Loyalität auch der Laien zur Institution, eine ausgeprägte Schamkultur und fehlendes Wissen über die tiefgreifenden Folgen von Missbrauch für die Betroffenen. Wir konnten ein ganzes Spektrum von Reaktionen feststellen, die diese Bystander an den Tag gelegt haben, von Mittäterschaft auf der einen Seite bis zu Zivilcourage und Unterstützung auf der anderen Seite. In einem Fall etwa verbot eine Ordensschwester den betroffenen Minderjährigen über die Übergriffe zu berichten. In einem anderen Fall forderte eine Haushälterin Jungen auf, in besonders kurzen Hosen zum Priester zu gehen. Aber es gab auch schützende Interventionen, etwa wenn eine Mutter ihr Kind aus der Messdienergruppe nahm oder eine Haushälterin einen Jungen unter einem Vorwand nach Hause schickte und nicht zum Priester vorließ und das Kind so vor einem mutmaßlichen Missbrauch beschützte. Und auch ab den 50er Jahren sehen wir schon, dass es immer wieder Anzeigen gegen Priester gab, die etwa durch Eltern, durch Verwandte oder durch Lehrkräfte dann an die Polizei gemacht wurden. Was bedeutete das Wegsehen für die Betroffenen? Wenn ein Kind sich offenbarte und dann die Antwort erhält, der Pastor macht sowas nicht oder redet keinen Unsinn, dann wird die Missachtung des Übergriffs fortgesetzt. Das Kind lernt, dir wird nicht geglaubt, du bist nicht wichtig. und zugleich geht das Signal an den Täter, dass er keine Konsequenzen zu befürchten hat. Langfristig führte das auf der Seite von Betroffenen zu Problemen im sozialen Erleben, zu Schuldgefühlen, Angststörungen, zur Unfähigkeit, Vertrauen aufzubauen oder zu Depressionen. Und für Täter bedeutete solche eine Art von Verhalten von Beiständern, dass weitere Missbrauchstaten möglich wurden. Es stimmt also, was Klaus Große-Kracht gesagt hat, Vertuschung beginnt nicht erst im Generalvikariat, sondern da, wo Menschen wegschauten, nicht wissen wollten, in Gemeinden, in Schulen und in Familien. Und schließlich zu meiner fünften These. Die kirchlichen Reaktionen seit 2002 und verstärkt seit 2010 sind maßgeblich von außen, maßgeblich durch den Druck Betroffener erzwungen worden. In der deutschsprachigen Debatte wird meistens das Jahr 2010 als die zentrale Zäsur angesehen. Das stimmt allerdings nur zum Teil, würde ich sagen. Für das Bistum Münster und einige andere deutsche Diözesen können wir schon für die Jahre 2002, 2003 Veränderungen feststellen. Anfang 2002 wurde der Missbrauchsskandal in den USA bekannt. Papst Johannes Paul II. Positionierte sich dann öffentlich und im September 2002 traten auch die deutschen Bischöfe zusammen und plädierten für die Ernennung von Missbrauchsbeauftragten in den einzelnen Bistümern. Damit hatte der sexuelle Missbrauch erstmals einen Ort in der administrativen Struktur der Kirche. Es gab eine Stelle, an die sich Betroffene und Zeugen wenden konnten, und das war ganz entscheidend auch dafür, dass sich eine schriftliche Dokumentation außerhalb des geheimen Aktenschranks im Bischofskeller aufbauen konnte. Das Jahr 2010 dann mit den tausendfachen Meldungen sorgte dann für eine deutliche Beschleunigung dieser Entwicklung. Es wurden Verfahren zur Anerkennung des Leids implementiert, Präventionskonzepte und Präventionsschulungen erarbeitet und fest verankert. Zwar nicht nur für Priester, sondern für alle, die im Umgang mit Kindern und Jugendlichen und Schutzbefohlenen hatten, auch Haupt-, Neben- und Ehrenamtliche. Wissenschaftliche Studien wurden in Auftrag gegeben und konnten dann erst überhaupt das Ausmaß und die Spezifika des Missbrauchs in der Kirche ausleuchten. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die Triebkraft für diese Veränderungen hatte nur ganz vereinzelt ihren Ort in der Kirche selbst. Ein Beispiel ist sicher der Jesuitenpater Klaus Mertes, der den Brief von betroffenen Schülern dann öffentlich machte und selber alle ehemaligen Schüler des Canisius-Kollegs anschrieb und damit im Prinzip ganz zentral zur Aufdeckung der Dimension des Missbrauchs ab 2010 beitrug. Allerdings sich dafür, für dieses Handeln auch kirchenintern noch den Vorwurf des Nestbeschmutzers einhandelte. Ganz maßgeblich waren allerdings die massenhaften Meldungen der Betroffenen, ihr koordiniertes und aktivistisches Vorgehen sowie dann eine verstärkte Resonanz auch in Medien und teilweise auch in der Politik. Lassen Sie mich zum Schluss kommen und nochmal die Thesen zusammenführen. Missbrauch und Geheimhaltung sind Probleme der langen Dauer in der katholischen Kirche und lassen sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Die Sittlichkeitsprozesse des NS-Regimes gegen Priester und Ordensleute verhinderten auch nach 1945 noch eine konsequente Aufarbeitung. Wir haben die schuldige Selbstbehauptung festgestellt, indem die katholische Kirche am Primat der Moral und der Sittlichkeit auch in Entwicklung der Säkularisierung festhielt und dadurch Missbrauchstaten vertuschte. Und schließlich, Vertuschung beginnt nicht erst im Generalvikariat, sondern auch die Beiständer haben eine Verantwortung. Und die Veränderungen, die wir feststellen können seit 2002, seit 2010, sind vor allem von außen erzwungene Lernprozesse. Diese Thesen zeigen die Konturen einer Systemkrise, die tiefer liegt und weiter reicht, als es die Untersuchung im Augenblick womöglich nahelegen könnte. Gewissermaßen zusammenfassend möchte ich nochmal Thomas Groß-Bölting, unseren Studienleiter, zitieren, der bis zu seinem Tod im Frühjahr dieses Jahres Direktor hier an der Akademie der Weltreligion war. Und der hat prägnant das so formuliert. Ich zitiere ihn nochmal ausführlich. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, der Missbrauch in der katholischen Kirche kann weder als eine Momentaufnahme noch als eine Tat einer kleinen, sich verfehlenden Minderheit abgetan werden. Missbrauch war und ist keine Störung am Rande oder gar von außen, derer man sich leicht entledigen könnte, beispielsweise durch Prävention, Überwachungsmaßnahmen und Strafverschärfung. Missbrauch und das Potenzial dazu sind im katholischen und seiner jetzigen Sozialgestalt tief verankert, theologisch, politisch und praktisch pastoral. Zitat Ende. Und nochmal, bei aller strukturellen Analyse dürfen wir nicht vergessen, dass wir es hinter allen Zahlen, hinter den Thesen und Strukturen mit Menschen und ihren Schicksalen zu tun haben, mit beschädigten Biografien, mit Kindern und Jugendlichen, denen nicht geglaubt wurde, mit jungen Menschen, die im Schatten der Institution gehalten wurden. Das Leid, das ihnen angetan wurde, die tiefen Einschnitte, die der Missbrauch für sie und ihre Biografien bedeutete, das Recht auf Achtung ihrer persönlichen und individuellen Würde und ihre Unversehrtheit, all das wurde nicht gesehen, wurde ganz bewusst verdrängt oder verleugnet. Eine tiefe Verkehrung des kirchlichen Selbstanspruches. Echte Aufarbeitung würde bedeuten, dass die Kirche nicht nur auf Druck von außen reagiert, sondern aus eigener moralischer und theologischer Einsicht, dass sie nicht nur Strukturen auf der administrativen Ebene ändert, sondern eine Kultur entwickelt, in der der Schutz der Anvertrauten höher steht als der Schutz der Institutionen. Dazu gehört aber auch eine ehrliche und gründliche Revision des kirchlichen Selbstverständnisses, des priesterlichen Standes und der kirchlichen Lehre. Bei allen administrativen und oberflächlichen Verbesserungen, die wir auch feststellen können, und trotz des synodalen Weges, bleibt hier noch ein weiter Weg zu gehen. Lassen Sie mich allerdings noch mit einer letzten Überlegung schließen, die den Blick von der Kirche auf allgemeine gesellschaftliche Verhältnisse lenkt. Ich wage die These, dass der Missbrauch Minderjähriger durch Priester in der Kirche quantitativ abgenommen hat, teilweise wegen der Präventionsmaßnahmen und der erhöhten Sensibilität und Aufmerksamkeit, die es gibt in kirchlichen Zusammenhängen. Vor allem aber wegen der immer weiter schwindenden kirchlichen Bindung breiter Bevölkerungsteile und einem massiven Rückgang der Priesterzahlen. Und doch ist der Skandal des sexuellen Missbrauchs weder in der Kirche noch in anderen gesellschaftlichen Bereichen vorbei, denn Missbrauch findet überall statt. Einer jüngsten Studie zufolge sind über 12% der Bevölkerung von Missbrauch vor dem Erwachsenenalter betroffen. Nur zu einem kleinen Teil in der Kirche, aber auch in Betreuungseinrichtungen, in Schulen, in Sportvereinen, Freizeitzusammenhängen, im Internet und vor allem im eigenen sozialen und familiären Nahbereich. Wenn wir als Gesellschaft die gleiche Sensibilität und die gleiche Wachsamkeit für Missbrauch insgesamt an den Tag legen, wie in den letzten Jahren für Missbrauch in der Kirche, dann wäre aus der Missbrauchskrise im System Kirche auch für die gesamte Gesellschaft noch etwas gelernt. Meine Damen und Herren, liebe Studierende, damit bin ich am Ende meiner Ausführung und freue mich auf die Gelegenheit, dass wir noch ins Gespräch kommen können. Vielen Dank.
Das war der Historiker David Rüschenschmidt über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche als Systemkrise. Er hat seinen Vortrag am 5. November 2025 an der Universität Hamburg gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Religion, Gender, Sexualität.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.